Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht heute mal nicht Julius, weil das ist eigentlich die normale Begrüßung, sondern hier ist heute direkt Marcel. Julius liegt leider krank zu Hause und ja, Business geht weiter. Wir müssen auch trotzdem Podcast liefern. So haben wir das in unseren Verträgen festgehalten. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Und da mussten wir jetzt kurzfristig umplanen. Und das Schöne ist, ich sitze nicht alleine und ich sitze auch, wenn Julius nicht dabei ist, hier trotzdem mit zwei weiteren Gesichtern und auch wieder bei der PCO vor Ort. Ja, ich glaube, es ist Folge 87, wenn mich nichts täuscht. Ich war jetzt so neu in dieser Moderationsrolle, jetzt war ich so aufgeregt, habe ich die Folgennummer gar nicht mehr mitnotiert. Deswegen frage ich einfach gleich mal hier meine Gäste, die ich vor Ort sitzen habe. Also die Julius-Frage, die stelle ich jetzt noch nicht sofort. Ich würde jetzt erstmal sagen, zwei Gäste. Rüdiger, du wolltest anfangen, stell dich mal vor. Wer bist du und wie bist du hier heute hingekommen?
Ja, gerne. Rüdiger Strunz ist mein Name. Wir sitzen ja heute hier von der EWE. Wir haben ja gerade gemeinsam gestartet, auch ein bisschen stärker im Bereich Security zusammenzuarbeiten mit euch, wo wir uns ja sehr drüber freuen. Und insofern freue ich mich erstmal, ich spreche mal auch für meinen Kollegen David Brieskorn gleich mit, wir freuen uns sehr, hier mit dabei sein zu dürfen. Ja, was macht mich aus? Wer bin ich? Ich komme aus Paderborn, das heißt tatsächlich gar nicht so weit weg von Osnabrück. Und insofern seit knapp 10 Jahren im IT-Security-Bereich unterwegs, in verschiedenen Positionen und auch in verschiedenen Firmen. Ja, wir bei EWE machen sehr viel im Bereich Security. Darum wird es ja auch heute, denke ich mal, im Grundsatz gehen heute mit der Diskussion, die wir so führen werden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ja, was macht mich vielleicht aus?
Das sollte David ja gleich beantworten.
Ach, das sollte David beantworten.
Ja, okay, das machen wir heute anders. Das David Julius ist ja nicht da, deswegen drehen wir die Regeln heute mal ein bisschen um. Ich würde sagen, David, erzähl mal, wer du bist, was du so machst und was zeichnet Rüdiger aus?
Ja, ich bin David Brieskorn. Wo komme ich her? Ich lebe zwischen Varel und Wilhelmshaven im Zetel Neuenburg, falls das jemand kennen sollte draußen.
Bestimmt. Und ich war schon mal da.
Du warst schon mal da, das weiß ich. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt im 12. Jahr schon bei der EWE im Fachvertrieb und liebe einfach die Security und beschäftige mich da sehr intensiv mit und alle Themen, die rund um Rechenzentrum, Firewalling, Mailsicherheit, als auch eben die Überwachung der IT-Systeme geht, ist mein Steckenpferd und bin da gerne mit den Kunden in den Gesprächen. Was zeichnet mein Kollegen Rüdiger aus? Ich finde, was mich an Rüdiger immer wieder begeistert ist, dass er Sachen sehr gut auf den Punkt bringt, dass er eben ein gutes Verständnis über den gesamten Markt hat, welche Lösungen da gut zusammenpacken, sehr super gut eben halt auch netzwerken kann, auch das auch mit ermöglicht hat, dass wir so eine schöne Zusammenarbeit auch mit euch, mit der PCO haben, dass wir da an den Security-Kongress eben mit teilnehmen. Das begeistert mich einfach und ich arbeite super gerne mit Rüdiger zusammen und wir sind einfach ein starkes Team.
Das ist ja schon mal viel Lob jetzt gewesen. Jetzt gucken wir mal, ist das auch zu erwidern?
Ja, ich meine, man sieht es jetzt nicht, aber ich bin leicht rot geworden. Ja, was kann ich erwidern? Tatsächlich, David, du bist einfach mega leidenschaftlich mit dem Thema Security. Wir beiden haben ja schon länger diesen Weg gemeinsam, ich sag mal so die letzten 6, 6,5 Jahre. Und das macht einfach super viel Spaß. Und wenn du beim Kunden bist, wir machen beide Fachvertrieb Security. Allerdings muss ich sagen, ich gucke immer noch ganz gerne bei David ab, weil er halt wirklich einfach diese Leidenschaft super rüberbringt, den Kunden super versteht und am Ende des Tages ist halt natürlich auch, was für uns ja auch wichtig ist, für den Kunden und für uns ja auch zum Abschluss bringen kann.
So, jetzt bin ich rot geworden.
Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Nur die Liebe zählt, wenn so zwei Leute einfach mal so ein inniges Ja-Wort. Ich fühle, das ist,
ich wusste gerade. Ja, ich will weiter nicht, mit ihm zusammenarbeiten.
Ja, ich wusste gerade so. Kurz nicht, ob wir hier noch einen IT-Podcast machen oder ob wir hier so eine Kappelshow haben, aber ist auch kein Problem. Ich finde das ja super. Ist ja auch bei der PCO ein Thema, dass alle so eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn wir in dieser Partnerschaft zusammenarbeiten, dass da nicht zwei Welten aufeinander prasseln, sondern dass wir ja alle so das gleiche Mindset haben. Aber kommen wir mal ein bisschen zum Thema. Du hast jetzt eben schon mal erzählt, Rüdiger, was die EWE so ungefähr macht, ist aber ja noch viel mehr dabei. Wenn ich mich so zurückerinnere, ich bin ja auch Osnabrücker Urgestein, ich kenne EWE noch von zu Hause, DSL-Anschluss, manchmal hat man auch angerufen, wenn es nicht funktioniert, aber das hat man ja mit allen, ne? Aber ihr macht ja auch noch Strom, Gas. Was macht die EWE so alles?
Also erstmal ist die EWE ein ziemlich großer Konzern, sicherlich einer der größten Energieversorger in Deutschland, aber der größte kleine vielleicht. Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Mhm. Wenn ich das jemandem erzähle, der, ich sag jetzt mal, aus dem Stuttgarter Raum kommt oder aus München, dann sage ich so, naja, das ist halt die RWE oder die EnBW des Nordens, ja, mhm. des Nordwestens in Deutschland. Ja, wir haben einen Versorgeransatz einfach als gesamter Konzern. Und das ist auch unsere DNA, aus der wir kommen. Ne? Das ist tatsächlich, David und ich sitzen jetzt hier von der EWTEL GmbH, das ist eine der Gesellschaften des Konzerns. Wir kümmern uns um die Versorgung erstmal auch mit Internet und Telefonie. Mhm. Das ist der Grund auch, warum die EWTEL mal gegründet wurde. Gleichzeitig haben wir natürlich auch dadurch, dass wir in so einem großen Konzern arbeiten, mit Versorgermentalität, es ist natürlich ein kritisches Unternehmen am Ende des Tages auch, haben wir sehr, sehr viele auch Stärken, die wir nutzen können, auch insbesondere, wir kommen ja noch weiter drauf, aber auch im Kontext Security dann mit einzubinden, ne?
Das heißt, ihr habt euch immer mal überlegt, okay, so dieses klassische Portfolio, das muss man jetzt einfach auch mal in dem Dienstleistungskontext erweitern und ihr seid nah dran gewesen, wenn David jetzt sagt, schon seit 12 Jahren dabei, also auch hier immer schon nah an den Kunden und jetzt neben dem klassischen Leitungsgeschäft, Internetanbindung, so in die Richtung, baut man jetzt einfach einen drauf und sorgt eben noch für Sicherheit.
Ja, da möchte ich mal eben einmal ergänzen. Wir hatten, wir waren ja dieses Jahr auf der SEC-IT gewesen und da hat man so ein kleines Spiel gemacht, so eine Schnitzeljagd gefilmt und wenn jemand an jedem Stand gewesen ist und die Fragen richtig beantwortet hat,
das war bei uns auch, ja.
Genau, konnte man einen Sachpreis drin gewinnen und wir hatten dann im Vorfeld die Frage oder die Fragestellung bekommen, was für eine Frage möchten wir haben. Und dann hatten wir einfach mal überlegt, selbst intern, ja, wie lange machen wir eigentlich IT-Security? Das hatten wir auch dann festgestellt, dass es erstmal intern ganz unterschiedliche Bilder gibt. Mhm. Festgestellt haben wir, dass wir aber schon seit über 20 Jahren IT-Security im Bezug unserer Kunden machen. Und wir diesen Bereich jetzt immer sukzessive weiter ausbauen in ein standardisiertes Portfolio und das eigentlich mehr in die Sichtbarkeit bringen. Also das, was du jetzt siehst, machen wir schon sehr, sehr lange. Mhm. Wir bringen es aber jetzt in den Mittelstand rein. Also Mittelstand heißt für uns ja so Kunden ab 20 Mitarbeiter und höher kriegen jetzt sehr, sehr gute Antworten, die eben halt auch aus dem Enterprise-Bereich im Endeffekt kommen, nach unten hin. Das ermöglichen wir. Daran lassen wir die Kunden dran partizipieren. Und das ist eben das Umfeld, was wir machen. Und wir sehen eben halt, und dass das einfach nicht mehr nur ausreicht, eben halt einfach nur Security-Produkte hinzustellen, also sprich jetzt in Form eines Produktes, sondern dass Security im Endeffekt ein Konzept ist. Und dieses Konzept in ein Portfolio zu packen, das haben wir eben einmal geschafft. Wir sind da sehr umfangreich unterwegs und geben den Kunden eben halt damit auch Sicherheit, was ist eigentlich der technische Stand der Dinge, was muss ich eigentlich umsetzen, damit ich eben halt, ja, ich nenne es mal BSI-Grundschutz, abgebildet bekomme. Und das haben wir geschafft und da haben wir einen guten Zuspruch drauf.
Das heißt, das war so ein bisschen auch nochmal wieder ein Präsenzboost. Jetzt hast du von der SEC-IT gesprochen, da einfach mal auch dazustehen in der Region, mal dabei zu sein. Jetzt habe ich eine Einladung von euch bekommen zur Eröffnung eines Internetknotens in Norddeutschland. Gut, da denkt man, also ich denke mir dann natürlich erstmal, okay, gut, wo mein Internet herkommt, ist mir ja erstmal egal, ne, so gut Deutsch gesagt. Da habe ich mich natürlich schon gefragt, was hat das auch in eurer Strategie zu tun? Ne? Wollt ihr jetzt doch wieder mehr Internetanbindung machen? Habt ihr da nochmal ein paar Informationen, warum man auch diesen Weg gegangen ist?
Ja, absolut, absolut. Möchtest du, Rüdiger, soll ich? Ja,
mach doch.
Ja, genau. Also eben, wir nennen das Nordwest-IX. Ein Austauschknoten. Ich möchte gar nicht jetzt so tief in die Technik jetzt eben einmal reingehen. Aber Internet ist ja nicht einfach nur, dass ich ein Stück Kabel bei mir zu Hause reinpacke, sondern das geht über viele, viele Wege. Und wenn ich heute jetzt auf eine große Landkarte schaue, dann haben wir den größten Punkt Frankfurt. Aber Frankfurt ist dicht gepackt. Das hat die größte Stellfläche von Rechenzentrum. Das ist ausgelastet. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf eine Azure-Struktur gucken, in die Cloud-Dienste, was uns ja als Unternehmen jetzt ja heute nicht nur uns, sondern alle Unternehmen bewegt, dahin zu gehen, dann nehmen wir mal einfach mal Amsterdam als Beispiel. Das ist für Microsoft ein wichtiger Punkt. Mhm. Und wenn ich jetzt heute als Unternehmen dort eine Verbindung hinhaben möchte, dann würde da der Weg, sagen wir mal, der Kunde sitzt in Emden, dann wird es von Emden nach Oldenburg quasi sich hinbewegen, von Oldenburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Amsterdam, von Amsterdam wieder zurück nach Frankfurt und dann wieder hin, eben halt einmal nach Oldenburg hin. Kann man sich sehr leicht vorstellen, dass dieses Paket einen deutlichen, längeren Weg hat. Und das verkürzen wir dadurch, dass wir auch Internetknoten werden. Das heißt, zukünftig von Emden nach Oldenburg, direkt nach Amsterdam und zurück zum Beispiel. Und das stärkt eben halt die Region und Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist das, was wir damit reinbringen.
Okay, das ist also auch so ein Punkt eher im Hintergrund, gar nicht, ne, was man sonst immer merkt mit dem Glasfaserausbau, die letzte Meile, sondern es geht quasi darum, auch für Entlastung zu sorgen. Jetzt hatte ich eben mal dieses Beispiel gebracht. Jetzt kann man im Shooter eine Millisekunde schneller dabei sein. Ne? Ja, das ist vielleicht für unsere jüngere Zuhörerschaft wichtig. Aber was ist das vielleicht auch für eine Chance für Unternehmenskunden generell, so einen Weg dann auch zu gehen?
Ja, also für Unternehmen ist es ja schon extrem wichtig. Die Cloud ist präsent. Das ist, glaube ich, nicht mehr wegstreichbar. Und für ein Unternehmen stellt sich doch die Frage, wie kriege ich denn den kürzesten Weg zu meiner Cloud hin und wie kriege ich dort die beste Anbindung, die beste Qualität damit hin. Ich möchte jetzt gar nicht so Quality of Service und so weiter mit reinbringen, aber das können wir damit schalten. Hm. Wir können also Wege in die Cloud schalten, ohne direkt im Internet zu sein.
Genau, also klingt. Vielleicht wirklich im übertragenen Sinne. Du hattest ja Counter-Strike gerade schon angesprochen, so als Beispiel. Ne? Es macht schon einen Unterschied aus in der Qualität, ob du dann halt die Millisekunde eher schon den Knopf gedrückt hast, für den was auch immer, Schuss oder was auch immer, oder halt eben nicht. Und da geht es wirklich drum, das ist einer der zentralen Punkte, ist wirklich Latenzzeiten, dass du wirklich die Cloud so nutzen kannst, als wenn sie halt nebenan steht. Und das kannst du halt jetzt auch klassisch mit einer normalen FTTH-Verbindung, weißt du, so ein Shared Medium, was dann im Prinzip ja mit auch Überbuchung oder Ähnlichem arbeitet, das ist eine ganz andere Situation, ganz andere auch Technik, die wir dort einsetzen können. Und für einige Unternehmen ist das echt relevant, da total schnell zu sein. Und das ermöglichen wir da auch damit.
Ist ja wahrscheinlich auch so mit Blick zu unserem nächsten Thema, was wir uns auch mal ausgesucht haben, ist das ja auch eine Art Redundanz, würde ich mal sagen, in Deutschland, die wir uns damit schaffen. Weil jetzt nehmen wir mal an, Frankfurt fällt aus, was ja vielleicht auch passieren kann. Wir hatten ja jetzt ein brandaktuelles Thema, wo wir gleich drüber sprechen möchten, wo letzten Freitag vieles ausgefallen ist. Gut, wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird, dann war es ungefähr vor 2 Wochen Freitag. Aber wir können uns alle dran erinnern. Ihr werdet dann wahrscheinlich auch im Sinne einer Art Souveränität in Deutschland auch ein Knotenpunkt sein, der auch aus dem Süden anspielbar ist über Verbindungen, wenn vielleicht wirklich mal irgendwo etwas Großes ausfällt. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass man da zusammenarbeitet?
Ja, nicht so ganz tatsächlich. Also das als Redundanz würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich weiß nicht, David, wie du es dann, wenn du es anders siehst, dann sag's gern. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn jetzt, das Internet ist ja erstmal in vielen, wenn man so will, Kreisen aufgebaut. Ja. Und wenn da irgendwo mal was ausfällt, dann ist das Internet ja so groß, dass es halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit trotzdem noch funktioniert bei dir. Genau. Dass du trotzdem noch in die Welt rauskommst und aus der Welt auch die Sachen reinkommen können. Hier geht es wirklich tatsächlich drum auch, ich sag mal, in dieser Cloud-Readiness, was ja häufig auch so benannt wird, ne? Dass du halt in der Lage bist, verschiedene Rechenzentren in der Welt anzusteuern und da halt eben schnell zu sein. Ich glaube, das ist so der zentrale Nutzen, den man da einfach dann auch, den wir unseren Kunden versprechen können. Mhm. Du bist einfach wesentlich schneller.
Okay, ja. Klingt auf jeden Fall gut. Jetzt hatten wir uns mal letzte Woche zusammengesetzt, oder ich war, glaube ich, sogar Anfang dieser Woche, wo wir mal über diese markante Situation bei einem IT-Sicherheitshersteller gesprochen haben, der ja auch, sage ich mal, dafür gesorgt hat. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, 8% aller Internet-Devices hatten einen Agenten von CrowdStrike installiert. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass irgendwie über 8% aller Systeme in der Welt dann morgens mal nichts mehr ging nach einem Update. Das kommt euch dann quasi auch noch mal als Provider wahrscheinlich besonders dazu, kann ich mir vorstellen, in eurem Tagesgeschäft. Wie habt ihr die Situation erlebt?
Also grundsätzlich erstmal, natürlich, wie das häufig so ist, kommen erstmal ganz schnell natürlich die relevanten Menschen zusammen auch im Haus und müssen erstmal schauen, welche Auswirkungen hat das. Also wir sind ja einfach auch als Krisenunternehmen auch Notfallmanagement erprobt. Das müssen wir natürlich auch sein. Es gibt ja auch, das war jetzt nicht der einzige Vorfall. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Auswirkungen bei uns, ich sage einmal, überschaubar waren. Wir hatten ein paar Themen, die durchaus auch schnell behandelt werden mussten, wo dann auch natürlich überlegt werden muss im nächsten Step erstmal, wen brauche ich, um diese Schwachstellen oder diese Probleme, die dann auftreten, was auch immer, dann halt auch entsprechend zu schließen. Und das hat relativ gut funktioniert bei uns. Tatsächlich, klar, ist das natürlich seitdem auch ein Thema in der Kundschaft. David und ich, wir sind ja viel unterwegs. Und haben auch sehr, sehr viele Kundengespräche, ähnlich wie ihr auch. Natürlich bewegt das dann auch die Kundschaft. Und einige von unseren Kunden sind natürlich betroffen gewesen. Die haben natürlich auch erstmal was zu tun gehabt. Also, wie nehmen wir das wahr? Einmal gucken wir selber drauf, was hat das für Auswirkungen für uns selbst? Und das andere ist natürlich dann zu schauen, was heißt das für unsere Kundschaft? Und dass man dann natürlich auch mal schaut, wie können wir da auch mit unterstützen, oder halt auch eben nicht. Ne? Das ist natürlich so der erste Step, den wir dann haben. Und am Freitag, es ging ja dann relativ schnell, dass dann die Updates ja auch gekommen sind, alles, was so passiert ist. Aber die Welle, die das jetzt ausgelöst hat, auch medial, hat natürlich jetzt nochmal Nachwehen, insbesondere ja auch für den betroffenen Security-Anbieter, wo man auch dazu sagen muss, dass wir auch in Zusammenarbeit mit der Firma stehen und auch jetzt gerade so richtig loslegen wollten. Das ist natürlich auch erstmal so ein Punkt, wo man auch da nochmal überlegen muss, was heißt das jetzt eigentlich? Was heißt das für unsere Kundschaft? Was heißt das für uns selber? Müssen wir uns jetzt auch schon direkt nochmal nach einer Alternative umschauen? Mhm. Es gibt ja Alternativen, aber das ist erstmal so die Wahrnehmung bei uns.
Jetzt ist es ja, also zumindest ist mir so ergangen, wir haben relativ wenig damit zu tun gehabt und auch immer noch wenig damit zu tun. Aber natürlich haben wir auch Kunden, die entsprechende Software einsetzen. Und gerade ganz früh in den Morgenstunden war es zumindest bei uns so, da wusste man ja noch gar nicht so richtig, was ist hier jetzt los. Einige haben ja auch gesagt, ist es ein Angriff, ist es ein Software-Update, ist überhaupt was kaputt? Mhm. Andere fragen generell bei ihrem IT-Dienstleister nach, was ist denn da jetzt im Busch? Ich würde jetzt mal so an Davids Stelle schauen. Du bist ja auch in Kontakt mit vielen Kunden. Ich gehe mal davon aus, so als IT-Ansprechpartner, da kriegt man ja erstmal solche Dinge gestellt in so einer Ungewissheit und muss da ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen sortieren mit dem Kunden und ihm dann auch mal zur Seite stehen. Wie gehen wir denn jetzt weiter, oder?
Ja, also erstaunlich waren das jetzt gar nicht so viele Anfragen tatsächlich. Was ich aber selber gemacht habe, aus meiner Rolle, aus eigener Neugier heraus, wie gehen denn Entscheider mit um? Mhm. Also und wie geht's mit den IT-Leitern und auch eben halt auch IT-Techniker damit? Also was für ein Bild haben die? Weil wir kriegen in der Presse das rübergebildet, also ein großer Hersteller hat ein Problem, nichts läuft mehr, mein Flieger läuft nicht mehr, das bringt Emotionen mit rein und es wird sehr heiß gekocht, was da jetzt passiert. Mhm. Vielleicht mal einmal zum Klarstellen, ein kleines Bild, was ist denn da passiert? Also mein Kenntnisstand ist das, was ich jetzt wahrgenommen habe, dass es nicht, also erstmal A, kein Cyberangriff gewesen ist. Das zweite ist, es ist auch kein richtiges Software-Update, sondern es war ein Signatur-Update, was das Ganze hervorgerufen hat. Und wenn wir da drauf gucken, können das auch viele anderen AV-Herstellern genau passieren, weil die bestimmte Schreibrechte oder Leserechte auch eben halt in den Microsoft-Systemen haben, was dazu führt, dass das System nicht mehr startet. Also würde ich mal sagen, haben ganz viele CEOs da gesessen, Gott sei Dank, nicht mein Unternehmen. Das wäre erstmal so mal so der erste Punkt.
Oder Gott sei Dank, wir haben nur Linux und Mac im Einsatz. Ich habe es euch doch gesagt.
Ja, genau. Ne? Ja, genau. Ich bin ja selber ein Mac-User zu Hause, aber davon mal eben einmal ab. Eben halt muss man da hingehen, wie gehen denn halt auch den Entscheider damit um? Und ich hatte da ein ganz interessantes Gespräch da auch am Freitag gehabt. Die haben jetzt nicht dieses besagte Unternehmen da eben halt im Einsatz, aber eben halt, er sagte auch, ich kann ja gar nicht darum zu, automatisierte Updates einzulaufen, weil ich gar nicht das Personal gegensetzen kann, um sich darum zu kümmern. Wir müssen manche Sachen automatisiert einspielen. Und wir wissen auch, dass IT nicht funktioniert. Und ich meine, wir sind jetzt in einem Stand. Ich bin ja jetzt auch so von der Herkunft, komme noch von der NT4.0-Welt. Also so ein Bluescreen ist jetzt nicht ganz unbekannt. Wir haben den ja lange, lange nicht mehr eben halt einmal gesehen. Die Frage ist aber, wie geht man da jetzt mit um, mit welchen Erkenntnissen? Und da haben ja einige Techniker eben halt einmal gesellt, aus ihrer Sicht aus her, haben andere Unternehmen auch schon starke Klinken gehabt. Also eben halt, wo man sagt hat, das ist nicht so gut und das hat zum Ausfall geführt. Meistens gehen diese Unternehmen gestärkt wieder hervor. Die überprüfen ihre Qualitäten, die sorgen dafür, dass so ein Fehler nicht nochmal passiert. Und das darf natürlich auch nicht nochmal passieren. Aber davon jetzt Abstand zu nehmen und zu sagen, eben halt, das ist nicht mehr das, der Partner oder die, das ist jetzt alles Müll. Das ist ganz fern. Das habe ich da nicht gehört. Für einige Entscheider ist es jetzt ganz klar, dass sie in die Notfallpläne reinschauen und sich überlegen, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Da gibt es heiße Diskussionen, hatten wir vorhin alle auch gehabt. Das kann natürlich Überlegung sein, gerade in sehr kritischen Bereichen baut man sich da Systeme auf, die eben halt vielleicht unterschiedliche Softwares haben. Bedeutet aber auch wieder deutlich höhere Kosten und Betriebsaufwände. Das muss man eben einmal abwägen, wie man da dann detailliert mit umgeht.
Vor allen Dingen würde ich vielleicht nochmal diesen Hintergrund reinbringen. Ich habe da bei LinkedIn ein bisschen drüber gelesen. Es ist jetzt Beispiel CrowdStrike immer noch, aber ich gehe davon aus, viele andere Hersteller, du hast es auch gesagt, fehlerhaftes Update, es kann jeden passieren und treffen. Mhm. Es muss auch keine AV-Software sein, es kann auch das Backup sein, was auch immer. Jetzt stand ja explizit in den AGBs ein Auszug drin, ich soll den Software-Agent nicht verwenden in besonders kritischer Infrastruktur, damit fallen schon mal fast alle Flughäfen und Krankenhäuser raus. So ganz viele Dinge, die man da rausgenommen hat. Was ist denn jetzt so eine Lehre, die wir vielleicht auch daraus ziehen müssen oder Unternehmen daraus ziehen müssen, wenn es darum geht, was so Notfallpläne zum einen angeht, den Einsatz von Software und den Risiken, die mir dadurch vielleicht auch noch im Unternehmenskontext bleiben? Vielleicht auch Rüdiger?
Ja, gerne. Also eine der Lehren, die ich für mich jetzt persönlich rausziehe, erstmal die Notfallmanagement-Checklisten werden jetzt mindestens einen Punkt länger. Weil das ist ja auch so vom Ansatz her, wir haben das ja häufig schon erlebt, da ist irgendwas passiert, das war jetzt auch offensichtlich kein Hack, wie wir es ja schon gesagt haben, aber gleichzeitig, wer hat damit gerechnet, dass sowas passiert? Ich glaube niemand, sonst
in den Plänen hat es wahrscheinlich niemand stehen, ne?
Genau,
Feuerwasser, Sturm, ja, Hagel, genau. Das kommt jetzt immer häufiger, Cyberangriffe ist überall drin,
genau.
Aber fehlerhaftes Software-Update ist jetzt, glaube ich, das neue Thema, ja.
Genau, ich meine, durchaus, ich sag mal, die IT-Verantwortlichen der Welt sollten das in irgendeiner Form kennen, weil das kann jedem mal passieren, in egal welcher Situation. Gleichzeitig muss man einfach schauen, wie geht man jetzt in Summe damit um? Weil man muss auch in der Verhältnismäßigkeit bleiben. Es ist ja auch die Frage, was ist jetzt nun wirklich passiert? Auch da ist ja noch nicht ganz klar, was passiert ist. Konkret bei diesem Vorfall, da gab es ja jetzt dann auch ein Schreiben irgendwie von Homeland Security, wenn ich das richtig im Kopf habe, und die untersuchen das jetzt. Und also am Ende des Tages, wenn wir uns Richtung Notfallmanagement ja bewegen, und da gehen wir mal so ein bisschen ins Fachliche rein, dann müssen wir uns ja immer fragen, was haben wir denn eigentlich für ein Risikoprofil, für ein individuelles Risikoprofil im Unternehmen? Und dieses wird sich jetzt sicherlich bei jedem Unternehmen nochmal eine Stufe erweitern müssen. Und diese Frage, was ist, wenn mein Security, meine Leistung, die ich da habe, die Software, die ich einsetze oder was auch immer, wenn die jetzt die Grätsche macht? Und da müssen wir uns jetzt halt neu alle überlegen, okay, was heißt das jetzt für uns? Wie sieht unser Notfallmanagement dann aus? Am Ende des Tages geht es darum, natürlich relativ schnell wieder in den Betrieb zu gehen, gleichzeitig auch schnell herauszufinden, worum es denn ging. Was das angeht, wie gesagt, ich glaube, diejenigen, die das gut gemacht haben, die hatten nach 2, vielleicht 3 Stunden relativ das meiste wieder im Griff. Andere vielleicht halt auch nicht, aber da muss man auch sagen, okay, wie gut haben die denn dann funktioniert? Wie lange haben die gebraucht, um die relevanten Leute zusammenzuholen? Dann auch der sogenannte Krisenstab. Wie schnell stand denn der? Und wie schnell ist man da auch entsprechend dann schon im Arbeiten, um dann wieder diesen Vorfall auch zu erledigen? Das sind so die Themen. Ich glaube, dass uns dieser Vorfall, das wird nicht der letzte gewesen sein, das wird wieder irgendwas anderes kommen. Gleichzeitig klar die Fragestellung, was ist denn, wenn das mal bei Microsoft oder so passiert? Wir glauben alle, dass das nicht passieren wird. Wir haben jetzt festgestellt, das kann. Und dann wiederum kann man ja auch wieder die Frage stellen, nehme ich jetzt einen 2., 3., 4. mit rein, aber ist das verhältnismäßig? Und am Ende des Tages, es muss wieder abgewogen werden, nehme ich jetzt einen 2., 3., 4. Softwareanbieter mit rein, um mich dagegen abzusichern, dann knallt es an anderer Stelle. Ich glaube, dass man wesentlich eher nochmal darauf achten sollte, dass man diese Notfallmanagement nicht nur auf dem Papier, sondern halt auch in der Realität dann schnell zusammenholen kann.
Das war ja jetzt auch mal so ein Beispiel. Es war ein Freitagmorgen, es war Urlaubszeit in vielen Ländern, Bundesländern war Ferienzeit, alles dünn besetzt, so ein bisschen Krankheit geht rum, so wie bei Julius. Und eigentlich kam so alles zusammen, um mal wirklich ein Exempel zu statuieren, habe ich so das Gefühl. Und ich habe hier wirklich morgens gesessen und mir gedacht, okay, es gibt jetzt 2 Outcomes hier um 7.30 Uhr. Entweder ich habe heute früh Feierabend oder ich sitze hier bis heute Nacht. Also das waren so diese zwei Wege, und dann kommt so langsam raus. Und man muss natürlich sagen, wir belächeln das jetzt hier so ein bisschen, ne, und alles schön und gut. Es ist natürlich für alle die sich da den Arsch aufgerissen haben und die Unternehmen wieder zurückgeführt haben, natürlich Respekt und Chapeau, und auch in dieser Situation. Ja. Das soll auf gar keinen Fall despektierlich gemeint sein. Aber ich bin auch der Meinung, ne, dieses Risiko war halt lange einfach sehr unbewusst. Sicherlich haben sich auch Leute darüber Gedanken gemacht. Aber man muss jetzt eben genau ableiten, was ist meine Vorgehensweise in solchen Fällen, gehe ich auf eine Multi-Vendor-Strategie. Dadurch habe ich dann vielleicht Nachteile der Verwaltung, der Zusammenspiel des Ökosystems von Tools. Dafür bin ich vielleicht unabhängiger. Ich habe nur einen Teilausfall. Gehe ich auf einen Hersteller und hole mir dieses Risiko. Dafür habe ich vielleicht geplante Disaster-Recovery-Themen. Das ist, glaube ich, einfach ein aktueller Punkt, der jetzt gerade wieder auf dem Tisch liegt. Und jetzt muss man einfach hoffen, dass es auf fruchtbaren Boden stößt, ne, und nicht irgendwie Richtung Ignoranz geht.
Genau.
Und vor allen Dingen, was ich sehr interessant fand, und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt unserer heutigen Gesellschaft, ne? Man hat ja dann schnell so ein Helfersyndrom, man hat bei Reddit sofort gelesen, oh, guck mal, das passiert hier gerade, der offizielle CrowdStrike-Support hat hier einen Lösungsansatz geschrieben, und was ja auch sofort rumging, und das BSI warnte ein paar Stunden später davor, waren ja Wellen von Fake und von Schadsoftware, und das ist ja auch nochmal etwas, ich weiß nicht, wie ihr da so drauf blickt, aber ich finde es ja schon sehr erschreckend, wie schnell sowas auch genutzt wird und wie dann auch wieder die Hilflosigkeit von Unternehmen ausgenutzt wird, um wieder Schaden zu verursachen. Das zeigt ja eigentlich auch, in welcher Welt wir heute leben.
Absolut. Und das ist ja das ist wieder ein anderes Thema. Wenn wir das jetzt stärken wollen, dann müssen wir da natürlich Richtung Mitarbeiter-Awareness sprechen, dass da halt eben nicht jeder Link sofort geklickt wird. Das ist ein tolles Beispiel. Gleichzeitig, ja, es zeigt natürlich auch, wie krank die Leute da draußen sind, die uns dann auch versuchen zu hacken. Das war jetzt kein Hack. Offensichtlich, aber ich glaube, die nachfolgende Berichterstattung werden vielleicht nochmal aufzeigen, wie viel daraus wiederum passiert ist.
Ja.
Und ich sag mal, das aktuelle Kunstwort, was wir häufig verwenden im Security-Bereich, nennt sich ja dann Resilienz. Ja. Und Resilienz drückt ja aus, dass wir halt eben nicht nur auf den einen Punkt schauen, sondern im Allgemeinen, dass wir wissen, wenn was passiert, wie wir damit umgehen. Auf der anderen Seite feststellen, wenn was passiert, und natürlich auch präventiv viele Maßnahmen einbringen. Ich glaube, das ist so das, und grundsätzlich, ja, auch so ein Vorfall, der bringt wieder mediale Präsenz und macht es natürlich dann auch nochmal für uns einfacher, weil wir ja quasi tagtäglich bei vielen Unternehmen und Kunden ja auch unterwegs sind, die überhaupt erstmal auch noch verstehen müssen, dass da eine gewisse Gefahr erstmal besteht und dass ich mich dagegen auch irgendwie schützen muss, dass ich Systeme brauche, Notfallmanagement haben wir gerade schon ein paar Mal besprochen, dass ich meine Risiken kennen muss. Das sind die Themen, ja. Und das ist ja immer schon dasselbe. Das hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren, wo ich jetzt Security mache, nicht großartig geändert. Es erhöht halt immer wieder ein bisschen mehr die Sensibilität. Und dann kommen wieder mehr Themen, die wir dann andere besprechen Themen, dürfen mit genau. unseren Kunden. Ne?
Ja.
Du hast aber gerade einen guten Punkt reingebracht, Rüdiger, mit Mitarbeitersensibilisierung. Da musste ich gerade denken, ich musste letztens einen Film mit meiner Frau schauen.
Mein Highlight.
Nein, so schlimm war das nicht. Der war auch gar nicht mal so schlecht. Das ging auch eben, ja, ganz kurz, eben das große Armageddon, weil böse Hacker irgendetwas machen. Und man hat dann versucht, einen anderen Hacker, der denn gut ist, irgendwie so dazu zu positionieren. Was mich da so begeistert hat, wie gut die das dargestellt haben, wie einfach das ist. Und das war jetzt ja gerade so das Beispiel, dass jetzt eben halt die Situation von dem letzten Freitag aus ja ausgenutzt wird, um eben halt im Schaden herbeizuführen. Und da fand ich das eben halt einmal so gut, dass eben eine gut angezogene Frau, die hat ein paar Dokumente in der Hand, hat sich einen Kaffee bei Starbucks geholt, hat den Kaffee über die Dokumente geschüttet, ist in ein Taxi rein, mit einem Taxi losgefahren, die Papiere draußen, dass sie trocknen, war in einem großen Raum da eben einmal drin, in einem Empfangsraum, hat sich da hingestellt, zu dem, der am Empfang sitzt, und hat ihm gesagt, ich habe hier gerade mit der Geschäftsführung gleich eine große Präsentation, mir ist gerade Kaffee darüber gelaufen, ob er die wohl eben noch mal einmal ausdrucken könnte. Weil er noch so, wir dürfen aber keine USB-Sticks, aber bitte, bitte. Und dann hat er den USB-Stick genommen, tak, reingesteckt, und dann haben sie den Film dann so gezeigt, klack, die Verbindung ist da. Aber genau so funktioniert es. Ne? Ja. Deswegen war der Punkt mit der Mitarbeitersensibilisierung gerade echt wie so eine kleine Erleuchtung gerade. Das passte gerade.
Ja, apropos Security, wir hatten ja mal ganz zu Anfang darüber gesprochen, ihr kommt aus dem klassischen Internetgeschäft, ihr habt mit der EWE-Tel Anbindungen realisiert, viele Kunden, und seid jetzt eben im Bereich Cybersecurity unterwegs. Es würden natürlich viele auch von außen sagen, okay, warum ist jetzt so eine Partnerschaft zwischen einem IT-Security-Haus wie der PCO und der EWE entstanden? Vielleicht nehmt ihr uns da mal nochmal ein bisschen mit. Ich meine, ich weiß es, ne? Sonst würde ich hier heute nicht sitzen.
Ja.
Warum wir das gemacht haben und vor allen Dingen, warum funktioniert Cybersecurity nur zusammen und auch im Kontext in ganz Deutschland natürlich nur zusammen oder auch auf der Welt?
Ja, gerne. Also erstmal, wir kennen uns ja schon ziemlich lange als Unternehmen. Also wir beiden, Marcel, wir beide jetzt nicht so.
Das stimmt.
Aber haben wir jetzt ja geändert. Tatsächlich, seid ihr ja schon recht lange auch bei uns Kunde. Und da kennt man sich natürlich. Und insbesondere der Christian Gebel und der Guido Ullmann, Kollege von mir, die haben sich einfach mal ausgetauscht und gesagt, wäre das nicht mal was, wenn wir mal darüber sprechen, wenn wir gemeinsam den Deutschen IT-Security-Kongress bereichern, ne? Also ist ja eure Veranstaltung, wir kommen ja dazu. Ich glaube, das Wort, was wir jetzt immer verwenden, ist, dass wir der Mainstage-Host sind und exklusiver Partner für das Event. Da freut uns natürlich total, dass ihr erstmal auf uns auch zugekommen seid, weil ihr sagt ja auch, irgendwo, ne, mit EWE zusammenzuarbeiten. Das könnte eine Bereicherung sein. Was sind so die Punkte, die für uns ausschlaggebend waren? Also erstmal, ihr habt eine super Veranstaltung am Start. Da geht es den ganzen Tag um Security. Und das ist etwas, was wir auch für uns sehr stark auch noch brauchen. Ich bin da mal ganz offen. Viele kennen uns ja nun mal als Internet- oder Gas- oder Stromlieferanten. Und unser Image im Bereich Security, das, ich sage jetzt mal, das hat noch Luft nach oben. Und genau das wollen wir ändern. Ja? Also wir machen das schon seit 20 Jahren, aber wir rühren die Werbetrommel noch nicht so stark seit 20 Jahren. Das, sonst wäre dein Eindruck auch ein anderer gewesen. Dann hättest du es ja schon vorher gewusst.
Genau.
So, ihr habt eine tolle Veranstaltung. Und wir haben natürlich auch alle gemeinsam, würde ich jetzt mal so sagen, diese Leidenschaft auch für das Thema Security. Und ja, jetzt gibt's natürlich auch dann die Fragestellung, die ist ja auch berechtigt, ne? Jetzt bietet ihr ja teilweise Dienstleistungen an, die wir auch anbieten, teilweise halt aber auch nicht, wo wir, ne, als Internetanbieter haben wir Produkte, die jetzt nicht mitbringt. Und jetzt haben wir nicht ganz so überlappende Portfolien, aber halt zum Teil halt schon. So. Und natürlich sind wir dann auch Konkurrenz bei dem ein oder anderen Projekt, wo ein
Kunde sagt, hart, bis ja, auf die, ne, letzten 3%.
Ja, also gut, dass du es jetzt so sagst, das nehme ich mal gleich mit.
Genau.
Aber am Ende, genau das ist der Punkt, ist eine berechtigte Frage. Wir müssen aber auch so ein bisschen aus dieser alten Welt rauskommen, in der wir uns eigentlich befinden. Ich sag mal, die letzten Jahre ging es immer darum, oh, das ist mein Kunde. So. Und der Kunde, der muss das machen, was ich ihm sage. Ich bin da ganz klar, und David, du siehst es ja genauso, der Kunde entscheidet am Ende des Tages sowieso selbst, was er tut. Ja, das, alle Vertriebler, die meinen, dass das ein bisschen anders aussieht, naja, die müssen vielleicht noch mal ein bisschen Nachhilfe nehmen irgendwo in gutem Vertriebsmanagement und Angang. Und das ist eine Bereicherung, wenn ihr zum Beispiel ja mit eurem Security Operations Center, ihr habt tolle Leistungen, die da reingehören. Und es kann durchaus sein, dass bei einem Partner das besser passt. So. Bei einem Kunden, sorry, besser passt als halt, wenn wir jetzt unsere Dienstleistung einbringen, die wir mit Partnerschaften oder halt auch selber realisieren. Das Ziel ist es doch aber, den Kunden abzusichern. Und an gewissen Stellen, und wir kommen auch an diesen Punkt natürlich mit dem Fachkräftemangel, auch jetzt auf wirtschaftlicher Ebene erstmal so gesamtwirtschaftlich betrachtet, wir müssen ja hier auch alle Hand in Hand greifen und dafür sorgen, unsere Wirtschaft abzusichern. Das ist ein elementarer Punkt. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir hier andere Probleme irgendwann mal. Ne? Dann streiten wir uns auch nicht drüber, wer den Kunden jetzt bekommt. Dann haben wir eher so die Fragestellung, ob unsere Wirtschaft uns noch bezahlen kann, weil sie halt so durchgehackt wurde oder wie auch immer. Das ist halt so der Part, wo ich gesagt habe, nee, da lass uns doch einfach gemeinsam mit vorangehen. Das hat mich auch total angesteckt, auch diese Gespräche. Und wir werden jetzt halt neue Erfahrungen sammeln, gemeinsam, teilweise auch mal nicht gemeinsam. Das ist so dieses klassische Wort, ich finde das so klasse, das nennt sich ja Co-Opetition.
Genau, ja. Ich wusste nicht, wer das jetzt mitgebracht hatte, ne? Ja. Ich wusste nicht mehr, ob das von dir kommt, aber genau. Das ist ja schon so etwas, was wir auch auf dem Kongress ja auch spielen werden.
Absolut, ist ein ganz elementarer Punkt. An der einen Stelle arbeiten wir zusammen und an der anderen Stelle ist es halt mal, dass wir dann halt als Konkurrenz, als unterschiedliche Alternativen des Kunden erstmal dann halt auch nebeneinander stehen werden und jeder unser Bestes versuchen. Und dann gibt's natürlich noch diesen Part, wir arbeiten auch noch viel zusammen, gegebenenfalls. Also werden wir feststellen, ihr habt ja mit dem Incident Response Service, ihr habt ein tolles Netzwerk. Das sind viele Dinge, wo das durchaus richtig gut passen kann und wo ich dann sage, hey, dann nehmen wir doch den Baustein, da rufe ich den Marcel an, da brauchen wir euch jetzt mal gerade beim Kunden. Sagst du doch auch nicht, na, aber nur wenn ich das SOC auch liefere. Dann sagst du, ja, nee, ist doch eine gute Sache, lass uns hier zusammenarbeiten.
Passt, ne?
Gemeinschaft ist das Thema, ne? Nur gemeinschaftlich sind wir stark und das ist für den Kunden entscheidend, weil der Kunde möchte im Endeffekt telefonieren, der möchte Daten austauschen, der möchte mit seiner Warenwirtschaft arbeiten können und es muss einfach rund um die Uhr funktionieren. Und das ist die große Stärke, die wir auch gemeinsam mitbringen, als auch mit vielen anderen Bereichen ja auch. Und das, was ich jetzt wahrnehme, tagtäglich bei ganz, ganz vielen Kunden ist es, dass es immer schwieriger für die wird, den richtigen Partner zu finden.
Ja.
Was ich wahrnehme, ist es, dass Unternehmen, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, ihr beiden, aber auch Unternehmen bis ungefähr 200 Mitarbeiter haben oftmals einen IT-Koordinator im Haus. Der heißt, er muss ganz viele Partner miteinander zusammenführen und ausloten. Wenn sie IT-Abteilung haben, ist es oftmals so, dass die IT-Abteilung im operativen Tagesgeschäft so stark ausgelastet ist. Die müssen sich damit beschäftigen, ob der Benutzer die Tastatur gerade richtig funktioniert, dass der Drucker druckt. Strategische Themen sind ja kaum umsetzbar. Mhm. Projekte stehen hinten an. Und das geht eben halt nur dann eben halt vernünftig, wenn ich dann starke Partner habe. Und deswegen sehe ich das auch sehr positiv. Auch eben die Zusammenarbeit PCO, EWE, für den Kunden und auch für das gemeinschaftliche Feld, den Kunden da zu stärken. Das ist mein Bild da drauf.
Ja, das ist mein Statement, ne? Also ich habe heute noch mit einem Softwarehersteller gesprochen, der jetzt auch nochmal im Zuge dieser CrowdStrike-Thematik auch mal gesagt hat von sich aus, warum sollen wir denn da jetzt eine große Welle zu schieben? A, kann es jedem passieren und B, ist auch ganz klar der Fokus in unserem Management. Wir buhlen hier nicht um den Markt, sondern was wir tun ist ja, wir sind gegen Cybersecurity und wir haben immer noch den Fokus, dass die Angreifer diejenigen sind, gegen die wir uns verteidigen müssen. Nicht unsere Konkurrenz, sondern die Angreifer. Und das dürfen wir nie verlieren. Und das ist genau dieser Weg, den wir ja eigentlich einschreiten, dass ja A, der Kunde im Fokus steht. Ne? Er hat eine diversere Wahl. Er kann sich unabhängiger beraten lassen. Er ist ja sowieso oft ja auch schon mittlerweile sehr gut gebildet, weil viele Dinge sind gut im Internet erklärt. Ich habe mit KI ganz neue Möglichkeiten. Und zum anderen haben wir wirklich den Fokus darauf, ja, klar, jedes Unternehmen ist profitorientiert, aber wir wissen, es funktioniert gemeinsam. Und wenn es vielleicht bei dem einen Thema nicht ist, dann kann es ja bei einem anderen gemeinsam wachsen und passieren, weil wir gemeinsam einen Shop sozusagen bilden und anbieten. Genau. Und der Kunde weiß, er ist da gut beraten. Und das ist so der Weg der Partnerschaft.
Absolut. Also das vielleicht auch so, was uns nochmal stark verbindet, das also auch nochmal als Gemeinsamkeit, aus der Region für die Region. Das ist ja etwas, was ihr genauso seht wie wir. Klar, wir als Konzern aus der Region für die Region. Die Region natürlich Nordwestdeutschland an der Stelle. Ihr seid aus der Region, aber es ist ja fast überlappend. Das heißt, wir werden auch an vielen Stellen natürlich die Möglichkeiten haben, auch diese Synergien weiterhin auch zu ziehen und zu nutzen. Wie jetzt zum Beispiel auch beim IT-Security-Kongress dann am 26.09. Weil, ne, ihr bringt ja eine super geile Veranstaltung da wirklich rein und wir schaffen es halt nochmal ein paar zusätzliche vielleicht auch Inhalte oder ein paar Impulse mit reinzubringen, um da einfach auch nochmal aufzuzeigen, ja, gemeinsam stark, ja, gemeinsam.
Das hast schon mal ein Thema angebracht, wenn wir mal so Richtung Ausblick kommen. Wir sind jetzt quasi schon fast am Ende angekommen und Julius hat immer noch kein Wort gesagt.
Wo ist er eigentlich?
Ja, wo ist er eigentlich? Wo ist dieser Julius?
Grüße an Julius.
Genau, wird schnell wieder gesund, damit ich das hier nicht immer machen muss, weil ich merke schon jetzt so nach 36 Minuten ist schon anstrengend, aber nein, Spaß beiseite. Was erwartet denn unsere Zuhörer und potenziellen Teilnehmer auf dem 5. Deutschen IT-Security-Kongress? Und du hast es eben gesagt, ihr seid Main Stage Host, ihr seid Haupt- oder exklusiver Eventpartner. Was habt ihr Buntes vor und vorbereitet?
Also wir haben erstmal ja die Möglichkeit bekommen, an vielen unterschiedlichen Formaten dann auch unsere Ideen oder halt auch Impulse mit reinzubringen. Zum Beispiel wird relativ am Anfang des Tages dann unser Marktvorstand, der Dr. Christian Friege, dann auch einen kurzen Impulsvortrag halten. Möglicherweise, kleiner Sneak schon mal an der Stelle, vielleicht auch genau nochmal dieses Thema aufzugreifen. Was heißt das eigentlich Zusammenarbeit? Was sind denn jetzt die die Umstände, in denen wir uns auch befinden? Und warum sind wir auch als EWE natürlich interessant, als Dienstleister für Security auch in Betracht zu ziehen? Ansonsten, ihr habt ja viele tolle Ideen auch. Es wird ja um KI gehen. Es geht um natürlich die gängigen Security, ich sage jetzt mal Trends und auch Technologien. Was wir persönlich oder was wir für uns natürlich mitbringen werden, ist das Thema SASE, Secure Access Service Edge, wo es darum geht.
Schwieriges Wort.
Ja, da muss man immer so ein bisschen nachdenken, Zungenbrecher. Wo wir aber auch nochmal aufzeigen können, was heißt das eigentlich jetzt konkret? Ne? Wie gehe ich denn mit diesem Zero-Trust-Ansatz um? Wie kann man das gut auch einpflanzen in die bestehenden Strukturen? Daneben haben wir ja auch einen gemeinsamen Workshop, den wir ja zusammen dann auch halten werden, weil wir auch gemeinsam das Security Operations Center als Leidenschaft haben. Unterschiedlichen Möglichkeiten, ja. Und da bist du, glaube ich, auch mit Tele, glaube ich.
Genau, da bin ich mit dem Kollegen dran. Da sind wir noch in der kreativen Namensfindung und an der Inhaltserarbeitung. Aber ich würde mal sagen, bis zum 26.09., vielleicht 25.09., 23.50 Uhr sind wir dann soweit und durch. Ja. Und können wir abliefern.
Genau, das werdet ihr auch tun, hundertprozentig. Und und dann haben wir nochmal natürlich auch einen DDoS-Schutz, also den Schutz für einen Distributed Denial of Service, den wir als Provider natürlich klar im Koffer dabei haben, auch schon länger, sehr erfolgreich mittlerweile auch im Produktportfolio etabliert. tatsächlich, ja, das sind so die Themen, die wir erstmal auf der technischen Seite mitbringen werden. Und ansonsten natürlich auch dürfen wir ein Jurymitglied ja auch für den IT-Award anstellen. Das ist unser Geschäftsführer, der Norbert Westphal. Der wird dann auch nochmal mit unterstützen, da die richtige Auswahl zu treffen für diesen IT-Award. Ja, also wir sind rundum da, wir sind glücklich, dass wir dabei sein dürfen. Und natürlich unser Ziel, nochmal auch aufzuzeigen, dass wir Security wirklich auch inhaliert haben, dass das eine unserer zentralen Leidenschaften ist. Und das werden wir natürlich mit Mannstark und viel Präsenz dann auch ja untermauern.
Ja, David, hast du noch was geplant, was Rüdiger noch nicht weiß? Ein Show-Act vielleicht, oder?
Ein Show-Act. Also man darf mich da auch live erleben.
Das ist auch schon mal gut. Also und, hast du einen Stift und Autogrammkarten noch dabei?
Stift und Autogrammkarten sind mit dabei. Ich freue mich auf, wenn viele, viele bekannte Gesichter, aber auch neue Gesichter eben uns besuchen und wir sie auch begrüßen dürfen. Ich würde vielleicht noch mal ergänzen, du hattest das Thema DDoS, Distributed Denial of Service, mit reingebracht. Für diejenigen, die da vielleicht mit dem Begriff erstmal noch nicht so viel Berührungspunkte haben, ein DDoS-Angriff fühlt sich an wie so ein Tsunami. Das ist ganz einfach, das kommt wie ein Schwung, wie eine Flugwelle auf einen zu und legt einen komplett lahm. Und das ist wie ein Unwetter. Und da gibt es Antworten drauf, die man machen kann. Die kann man halt nicht mit einer Firewall beantworten. Geht einfach nicht. Und das ist schon ein ziemlich spannendes Thema. Und das sind auch so die Stärkungspunkte, die ich auch zum Beispiel mit euch, mit der PCO und auch mit uns eben da mal sehen. Es gibt eben da Themen, die vor Ort gelöst werden können. Es gibt Themen, die müssen dahinter, hinter der Leitung gelöst werden. Und das bringt auch wieder den Punkt nochmal eben zum Austauschknoten mit eben einmal rüber. Warum machen wir das? Damit nämlich halt auch ihr eben halt gestärkt sein mit der IT, weil ihr steht genauso auch in der Verantwortung zum Kunden, eine Lauffähigkeit herzubringen, ein bestes Ergebnis hinzubringen. Und das heißt auch, dass der Weg aus dem Standort zum Kunden, zum Cloud-Standort, dass der sicher und qualitativ hochwertig läuft. Und das bringen wir mit. Und für diese Gespräche freue ich mich einfach, an allen zuhören. Kommt gerne vorbei.
26.09. Ne?
26.09. Wird ja überall publiziert, bei LinkedIn, keine Ahnung, in der Presse bestimmt, ihr verteilt es, wir verteilen es, alle werden angesprochen, jeder, der davon nicht weiß, ja, der ist einfach nicht online, der ist noch dabei, seine Agents abzudaten und wieder online zu kommen.
Ja, möglicherweise.
Möglicherweise, ja, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier heute besucht habt in einem ganz besonderen Setting, dass wir das heute mal so erleben durften. Wir haben ja sonst immer so ein Gag am Ende. Julius moderiert dann ab, bedankt sich bei den Teilnehmern, sagt dann vielen lieben Dank, Rüdiger, vielen lieben Dank, David, dass ihr dabei seid. Dann sagt ihr immer, ja, danke, dass wir dabei sein durften. Und dann werde ich immer gefragt, was sind die letzten Worte, die ich noch ans Publikum richten möchte. Das haben wir jetzt heute in geänderter Reihenfolge. Das heißt, ich sage euch jetzt Tschüss. Und in dem Zuge dürft ihr auch gleich schon die letzten Worte sagen. Ja, wir fangen mal bei David an. Rüdiger, dann die allerletzten Worte. Ihr ergänzt euch jetzt mal bitte, weil ihr seid ja eine EWE, so wie wir auch eine PCO sind, nur dass ich heute allein hier sitze. Und damit machen wir einfach heute mal besonders Schluss in dieser ganz besonderen Folge.
An erster Stelle nochmal ein großes, großes Dank an die ganzen Zuhörer, die uns jetzt, ich gucke gerade hier auf der Uhr, ungefähr 43 Minuten uns zugehört haben. Ich hoffe, wir haben einen guten Wert mit rübergebracht und eine spannende Unterhaltung. Ich bedanke mich auch an Marcel für die das herzliche Willkommen, für die gute Unterbringung, für eine kurzfreiweilige Zeit. Bedanke mich auch nochmal an meinen Kollegen, an Rüdiger, dass er das mitbegleitet hat, dass wir hier zusammen sind, uns auch eben da mal präsentieren dürfen. Und mir hat das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich eben halt auf weitere Themen und auf weitere Zusammenarbeit und ja, auf viele, viele gute Gespräche.
Ja, dann würde ich jetzt die famous last words einfach mal so reinbringen.
Gerne.
Ich sage jetzt nicht Tschüss, sondern ich sage Hallo. Und zwar am 26.09. nochmal, meldet euch an, nutzt den Link, den ihr gerade zur Verfügung habt, geht auf die Homepage von EWE, geht auf die Homepage von der PCO, nutzt die Möglichkeiten über unsere Social-Media-Präsenzen oder was auch immer. Oder ansonsten ruft ihr irgendjemanden von uns an. Wir werden euch da auf jeden Fall den Link schicken können.
Auf die Gästeliste schreiben.
Genau, wir werden euch auf die Gästeliste schreiben. Und ja, ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank.
Also, Marcel, deine letzten Worte.
In dem Sinne sage ich jetzt wie Rüdiger Hallo und bis zum 26.09. Gute Besserung an Julius. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.